Hallo und herzlich willkommen im Ist doch was du willst Podcast, deinem Lieblingspodcast zu gesunder Ernährung zwischen Psychologie und Wissenschaft. Denn Wissen ist die eine Sache, wie wir uns dann aber verhalten, das steht häufig auf einem ganz anderen Blatt Papier geschrieben. Du bist hier genau richtig, wenn du dein Essverhalten verstehen willst und konkrete und alltagstaugliche Impulse brauchst, wie du es positiv beeinflussen kannst. Aber ich muss dich warnen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir keine Kontrolle oder Regeln in unserer Ernährung brauchen, sondern dass Essen leicht, entspannt und genussvoll sein darf. Und wie genau das auch für dich funktioniert, das erfährst du hier. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Ist doch was du willst Podcast. Heute haben wir mal wieder ein Interview und meine Gästin ist meine wundervolle Kollegin Theresa Bilic. Vielleicht kennst du sie auch auf Instagram unter @ernährungssprache. Theresa ist Expertin für Essstörungen, essgestörte Verhaltensweisen und Körperbild und hilft als Beraterin Menschen dabei, eine gesunde Beziehung zum Essen und zum eigenen Körper zu entwickeln. Dafür nutzt sie unter anderem ernährungspsychologische Körperarbeit. Was es ist, erfahren wir gleich von ihr. Wir sprechen außerdem über die besonderen Herausforderungen in der Ernährungstherapie von Essstörungen und ob und wie es gehen kann, wieder mehr Vertrauen in sich und den eigenen Körper zu gewinnen und mehr Leichtigkeit beim Essen zu haben. Liebe Theresa, herzlich willkommen im Ist doch was du willst Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du hier bist.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr. Schön, dass ich hier sein darf.
Ich habe jetzt gerade schon so ein bisschen was zu dir gesagt, aber magst du dich selber noch mal kurz vorstellen? Wer bist du und was machst du?
Ja, gerne. Ja, ich bin Theresa. Ich bin 38 Jahre alt und bin Ökotrophologin, habe im wunderschönen Gießen studiert und arbeite jetzt seit über 10 Jahren im psychosomatischen Bereich, habe erst in einer Klinik gearbeitet und dort die Ernährungs- und Bewegungstherapie aufgebaut und bin jetzt seit, im Januar sind es 4 Jahre, selbstständig in eigener Praxis und mache hier ernährungspsychologische Beratung und Therapie bei Essstörungen.
Ich habe das gerade schon angesprochen. Du arbeitest viel mit ernährungspsychologischer Körperarbeit und hast ja auch gerade schon gesagt, Ernährungspsychologie spielt bei dir auch eine große Rolle. Was versteht man denn darunter? Was kann ich mir darunter vorstellen?
Das vereint natürlich jetzt viel, ne? Also einmal die Ernährungspsychologie und einmal die Körperarbeit. Und das ist es auch, wie ich arbeite. Also eben unterschiedliche Blickwinkel, unterschiedliche Methoden und eben ne, Ernährungspsychologie heißt schon auch immer, sich jetzt sich das Essverhalten anzuschauen, auch zu gucken, was steckt dahinter, welche Funktion hat das. Und für mich ist es ganz wichtig, da genauso wertvoll, ne, auch kognitiv zu arbeiten, an Glaubenssätzen, an Denkweisen, an Prägungen, aber eben auch den Körper mit reinzuholen. Das heißt, auch Ernährungstherapie als Körpertherapie zu sehen, das heißt, an der Körperwahrnehmung zu arbeiten, die zu verbessern, Körpersinne, also die Wahrnehmung von Körpersinnen zu steigern und mit dem Ziel, in eine bessere Verbundenheit zu sich zu kommen. Na, also das, und das merke ich, das ist einfach ein Unterschied, ob ich das jetzt so vom Kognitiven mache oder ob ich so mit dem Körper arbeite und da viel besser auch ins Fühlen komme, ins Fühlen, ins Spüren und auch ins, es geht natürlich auch oft ums in Veränderung zu kommen.
Genau. Ist es so das, wie sich die ernährungspsychologische Körperarbeit von den, ich sag's mal, traditionellen Ansätzen der Ernährungstherapie unterscheidet, dass du sozusagen den Weg über den Körper in eine Verhaltensänderung nimmst? Und nicht, sag ich mal, über den Kopf. Also indem wir, ne, die konventionelle Ernährungstherapie ist ja eher so, ne, wir eignen uns Wissen an, wir erzählen als Ernährungsfachkraft, okay, das ist gesund, das ist nicht gesund. Ne, wer diesem Podcast schon länger folgt, weiß, was ich von diesem Konzept halte, wenig. Aber das ist ja eigentlich so dieser Ansatz. Ne, wir bilden die Leute weiter und dann sollen sie auf Basis dieses Wissens ihr Verhalten ändern. Das ist
ja
anders.
Also das ist schon anders, ne? Es geht auch viel um es wirklich zu erfahren, ne? Ich kann noch so viel über Dinge sprechen, das ist alles immer so ein bisschen, bleibt so ein bisschen abstrakt, ne? Und es geht ums wirklich ums Wahrnehmen, ums Erfahren, auch viel um Selbstwirksamkeit, ne? Und auch also ich glaube, man muss aber auch ein bisschen schauen, was passt zu meinem, für den, also zu dem, der vor mir ist. Ne? Für viele ist es erstmal hilfreich, über den Kopf zu gehen und auch Dinge zu verstehen, warum handle ich, wie ich handle. Ne? Warum mache ich das? Und auch wirklich zu verstehen, Essanfälle und auch eine Essstörung hat eine Funktion. Ne? Das suche ich mir ja nicht aus, weil das gerade so viel Spaß macht, sondern das hat auch wirklich eine Funktion und da auch es wirklich. Das Verhalten zu verstehen, was aber nicht heißt, dass man es gleich irgendwie verändert bekommt. Na, und dieser Sprung, der ist so, na, kennen wir alle, der ist so fast unmöglich. Und da hilft's auch frühzeitig. Na, also es ist nicht so, es muss jetzt erst wissen und dann kommt das und dann das, sondern das ist ja schon immer so ein fließender Übergang, ist sehr individuell. Wer braucht da was? Was funktioniert für mich? Na, das möchte ich ja KlientInnen auch befähigen zu verstehen. Okay, was brauche ich eigentlich? Na, und aber klar, über den Körper mit all seinen, mit allen Sinneswahrnehmungen kommen wir viel besser an Emotionen ran, an Gefühle ran und vor allem verbessert es die Selbstregulation. Mhm. Ja, also das ist gerade, wenn es um Essanfälle geht, ganz, ganz entscheidend.
Bei mir kommen gerade so viele Gedanken, ich weiß jetzt gar nicht, welchen ich als erstes greifen soll. Das Fühlen, was du gerade gesagt hast, das Fühlen und das im Kopf sein. Ja. Das im Kopf sein und im Kopf zu bleiben, das ist ja oft, fühlt sich das viel sicherer an, als wirklich in den Körper zu gehen und zu den Emotionen hinzugehen und ne, also vielleicht auch zu verstehen, aber vor allem auch zu fühlen, was dahinter steckt. Und da hatte ich letzt erst in einem Podcast, kam danach die Rückmeldung, weil ich eben auch gemeint habe, das ist eine Möglichkeit, kam dann die Rückmeldung gleich. Es ist aber nicht sicher für alle, ins Fühlen zu gehen. Ein Stichwort Trauma. Und ich habe zum Beispiel, also ich glaube, ich hatte bisher noch keine Klientin, die nicht auch ein Stück weit traumatisiert war. Schon allein, glaube ich, diese ganze Diätgeschichte, wenn die jemand mit sich rumträgt, ist ein Trauma an sich.
Absolut. Ne? Also das ist schon so dieses Kognitives immer oder auch das im Kopf behalten. Das hat immer was Rationales. Das kann ich auch, das geht nicht so nah ran. Ne? Ja. Also schon auch, aber ist auch nicht immer so, so einfach. Aber da kann ich, da bin ich mehr in Kontrolle. Na? Mhm. Und deswegen ist es, also es geht nicht darum, gleich alles zu fühlen, ne? Oder da jetzt total jemanden reinzuschmeißen, sondern das muss natürlich Schritt für Schritt sehr behutsam, ne, auch zu gucken, was geht, wo sind Grenzen. Und natürlich bei, also wie du sagst, viele sind bringen einfach viel mit, klar. Mhm. Vor allem im Essstörungsbereich auch viele Komorbiditäten, andere Diagnosen noch. Ne? Man hat ja nicht nur jetzt die eine Essstörung und das ist alles, sondern da ist es so ein gesamtes Paket, das da dabei ist. Und gerade bei sehr traumatischen Erfahrungen, das wird natürlich am Anfang auch abgeklärt. Ne? Also auch da zu gucken, wie weit wird gegangen, aber auch immer wieder sehr Schritt für Schritt, immer wieder sehr sensibel und sehr wertschätzend und zu sein und zu schauen, hey, okay, was macht das mit mir? Halte ich das aus? Löst das was aus? Also es geht nicht darum, jetzt sofort, okay, ich muss jetzt alles sofort spüren. Na, also das ist so manchmal auch die Vorstellung, es muss dann alles sofort gleich und am besten heute und dann funktioniert das schon. Na, also auch hier ganz kleine Schritte.
Mhm. Also. Ja, am besten gestern.
Und ja, sowieso.
Das war auch was ich erst wirklich begreifen musste, dass eine Therapie eigentlich ja nur eine Unterstützung ist, sehr wohl dosiert an Themen ranzugehen. Und deshalb ist es so schade, dass, also allgemein, Beratung, Therapie immer noch ein Stück weit auch so stigmatisiert ist, so dieses, oh, ne, ich schaff's nicht alleine, ich brauche jetzt hier Unterstützung.
Total.
Das finde ich so schade, weil eigentlich ist das eine mega gute Ressource, jemanden zu haben, der dich da so ganz behutsam an die Hand nimmt und ja auch wirklich dann viel Erfahrung hat und es dann einschätzen kann auch ein Stück weit, ne, wie viel kann ich vielleicht auch einer Person zumuten? Wie viel oder wenig kann man das jetzt dosieren?
Total. Und auch, also ich finde tatsächlich auch eh die Haltung, oder die habe ich auch als Therapeutin, dass ich nicht sage, okay, ich weiß jetzt, wie es geht und so musst du das jetzt machen und hier habe ich schon den Weg im Kopf und die 5 Schritte müssen wir gehen und dann ist das Problem gelöst, ne? Sondern es geht darum, gemeinsam eben diesen Weg zu gehen, ne? Und gerade wenn man über Körper spricht, geht's ganz viel darum, in Selbstberuhigung auch manchmal zu kommen. Ne? Also wenn wir von eskalierendem Essverhalten sprechen, da ist da ganz viel im Sympathikus unterwegs, da ist ganz viel Stresslevel ist riesig hoch und da geht es darum, Skills zu lernen, wieder in Kontakt zu sich zu kommen, sich auch auf Nervensystemebene wieder zu beruhigen. Und das sind so ganz kleine Fertige, sind kleine Übungen, die man in einem sicheren Rahmen ausführen kann, aber es ist jetzt nicht so, dass ich in der Therapie jetzt alles aufreiße, ne, sondern das sind Sachen, die im Alltag eigentlich auch immer passieren. Und dann gemeinsam zu schauen, okay, auch hier ressourcenorientiert zu schauen, hey, was kriege ich schon alles richtig gut hin und wo brauche ich einfach noch so, auch manchmal so einen Blick und so eine Einschätzung von außen und ich brauche jemanden, der, oder es ist, ich darf jemanden haben, der mich da an die Hand nimmt und mit mir da durchgeht. Ich muss das nicht alleine machen. Aber das ist jetzt niemand, der sagt, so und so funktioniert das jetzt und der alles besser weiß als ich. Also darum geht es ja nie.
Ne? Nee. Also ich habe immer eher so das Gefühl, je mehr ich weiß und je mehr Erfahrung ich bekomme und je mehr ich lerne, umso demütiger wäre ich, weil ich auch immer, einfach immer mehr sehe, was ich alles nicht weiß und was ich alles nicht kann. Und da dann auch bei sich zu bleiben und zu sagen, jawohl, ich kann hier trotzdem einen Raum schaffen, in dem ich da bin. Und das ist zum Beispiel auch so eine Rückmeldung, die ich ganz häufig bekomme, dieses Wertfreie. Das ist so selten, dass man das erlebt. Wobei ich ja schon finde, dass es in der systemischen Therapie sehr oft gemacht wird. Da machst du ja auch gerade eine Ausbildung.
Ja, ich weiß, was du meinst, glaube ich. Es geht darum, also gerade in der systemischen Therapie oder auch in der Systemik eben gewisse Zusammenhänge zu erkennen. Na? Und natürlich muss man sehr, sehr, sehr aufpassen, da jetzt nicht in Pauschalisierungen zu gehen und zu sagen, das hängt immer damit zusammen und das ist das. Und auch klar gucken wir bei zum Beispiel jetzt bei kindlichem Verhalten, sind nicht automatisch die Eltern schuld, aber natürlich gucken wir, hey, was ist denn das für ein Familiensystem da? Na, und ist immer wie so ein Mobile, so das typische Bild. Und da spielt ganz vieles eine Rolle. Und natürlich gibt's Erfahrungswerte, die sagen, bei dem und dem ist das oft der Fall. Na, das hilft dabei, Hypothesen zu bilden. Aber diese Hypothesen müssen einfach immer überprüft werden. Also das, auch wenn das bei mir bei 90% der Fälle oder bei meinen KlientInnen so ist, kann ich trotzdem den einen haben, wo es ganz anders ist. Und das finde ich total wichtig und so arbeite ich auch, dass ich natürlich ganz viel im Kopf habe. Ne? Und auch viele, seit über 10 Jahren bin ich in dem Bereich und trotzdem stelle ich mich auf jeden wieder ganz neu ein. Ne? Und auch gerade was unterschiedliche Lebensrealitäten auch angeht. Ja, also da jetzt da wirklich genau hinzuschauen und wirklich erfahren zu wollen, hey, wer sitzt da eigentlich vor mir und was ist das da für ein System und was spielt da alles eine Rolle und welche Funktion hat da das Verhalten und wirklich, also ich finde auch das Wertschätzende total wichtig. Na, und da muss man sich selber, deswegen, und das für dich ist die Verantwortung auch von guten TherapeutInnen, sich selber da gut zu reflektieren, in Supervision zu gehen und damit man eben nicht so anfängt, ah, dann ist das immer dann da so und da so, damit macht man sich's natürlich leicht und man braucht auch manchmal so ein Gerüst, ne, zu sagen so, okay, ich habe jetzt die Hypothese bei dem und dem, aber ich muss die auf jeden Fall überprüfen, ob das bei meinem Gegenüber auch so ist und das finde ich so schön und das zeigt dann auch, oder das lerne ich, mit jeder Klientin lerne ich irgendwie wieder mehr dazu. Mhm. Ja, das ist total, das finde ich total bereichernd. Und ich habe manchmal, oder ich kenne so die ganze Bandbreite. Ne? Also ich habe ja auch alle Formen an Essstörungen, von Anorexie, Binge-Eating. Und es gibt nicht so dieses klassische Bild, ne? Sondern es ist immer wieder, also meine Klientinnen lernen mich immer wieder, nicht zu pauschalisieren oder da irgendwie zu sagen, hey, das ist so das Klischee. Ne? Es wird ja auch viel mit Klischees gearbeitet. Also auch wenn man Essstörungen darstellt, also sind ja oft sehr klischeehaft.
Na, das gibt natürlich auch Sicherheit, weil wir Menschen ja schon auch gerne Dinge in Schubladen stecken, ne, weil das auch wieder sicherer für uns ist. Aber ja, ich finde es auch immer wieder spannend, was auch da teilweise dann zutage kommt, wo du so gar nicht mitgerechnet hast. Und du sagst ja zum Beispiel auch, und ich bin da total bei dir, dass Essen oft nicht der Grund, sondern eher so ein Lösungsversuch, oder oft nicht das Problem ist, sondern eher so eine Art Lösungsversuch darstellt. Was bedeutet das?
Das bedeutet, dass Essen sozusagen, man kann es platt sagen, so ein bisschen Mittel zum Zweck ist manchmal. Ne? Also ich löse damit mal, ich hab was, was mich belastet und ich kann damit gerade nicht anders umgehen und das regle ich übers Essen. Na, also ganz klassisch, ich bin gerade, es geht viel um Emotionen, wobei man dann immer noch mal tiefer gehen gucken kann, okay, um was für Bedürfnis geht's da? Na, also das heißt, ich bin zum Beispiel fürchterlich gestresst, weil auf Arbeit das und das war, ne, weil mein Chef mir mich angekackt hat oder das stresst mich und frustriert mich und das löse ich sozusagen über. Jeder kennt's über, hat auch eine gute Funktion, so ein Schokoriegel, der hat eine geile Fett-Zucker-Kombination, die beruhigt mich, die bringt mich runter. Na, und es geht, dann kann ich gucken, okay, da war, welche Emotionen waren da im Spiel? Ich war frustriert, ich war sauer, ich war aber auch, ne, es hat meinen Selbstwert ein bisschen runtergemacht. Oder ich hatte nicht das Bedürfnis nach Autonomie, konnte ich nicht befriedigen. Also, wirklich da zu gucken, ne, das Essen ist an der Oberfläche und das machen wir mit verschiedensten Sachen. Na, also ich schaff's auch nicht in jedem Moment, das ist wie so ein Hilfsmittel. Ne, so ich regel das jetzt übers Essen. Ne, und das ist per se auch nicht total dramatisch. Na, das machen wir alles, machen wir auch mit anderen Dingen. Ist immer die Frage, wann kippt das? Ne, und wann habe ich nur noch das Essen als einzige Lösungsmöglichkeit und das tut mir einfach nicht mehr gut, sondern kippt in destruktives Verhalten, dass ich gar nicht mehr an meine Emotionen richtig rankomme oder gar nicht lerne, die anders zu regulieren, überhaupt nicht wahrnehmen muss ich sie erstmal, um sie regulieren zu können und dann noch die Schicht weiter runter zu gucken, hey, okay, welche Bedürfnisse bleiben hier eigentlich immer auf der Strecke gerade, na? Und Essen ist da, funktioniert auch einfach. Also das muss ich auch immer wieder sagen, das funktioniert. Na? Und das darf auch bis zu einem gewissen Grad funktionieren. Also ich muss es nicht sofort, also auch gerade wenn es ums emotionale Essen geht, muss ich das nicht sofort pathologisieren. Na? Also ich darf auch emotional essen. Na? Frage ist, wann ist dann Leidensdruck da und wann habe ich nur noch das als einzige Strategie?
Ja, ich glaube sowieso, dass Essen ohne Emotionen gar nicht funktioniert.
Geht auch nicht.
Das sichert ja auch ein Stück weit unser Überleben. Und wenn wir uns halt mal nur anschauen, ne, die erste Fürsorge, die ein Baby also hoffentlich erfährt, ist körperliche Nähe plus Essen, plus Zärtlichkeit, plus hoffentlich Liebe. Also wir gehen jetzt mal vom idealen Fall aus. Ich weiß auch, dass es leider anders sein kann. Wie sollen wir bitte Essen nicht mit Emotionen verknüpfen und dann halt zu so sagen, ja, nee, das darfst du jetzt nicht mehr machen und jetzt suchen wir mal irgendeine Alternative, lauf doch mal eine Runde um den Block. Funktioniert aber leider nicht.
Ne? Total, also auch wirklich anzuerkennen, dass das eng verknüpft ist und dass das per se jetzt erstmal nichts Schlimmes ist, sondern dass es einfach so ist und dass es ja auch was Essen ja auch ausmacht, ne? Also auch Genuss und dann, ich kann das ja auch nutzen, Ne? Also das ist ja auch was, kann was Schönes sein, ne? Aber es kann eben auch so dieses Destruktive sein. Und da ist dann aber ganz viel dahinter, ne? Das ist der Eisberg sozusagen, der da noch drunter ist. Und was ich auch erlebe, ist auch, dass da dann so viel, oh Gott, ich darf das so nicht mehr machen und so nicht mehr machen und ich muss ganz genau wissen, wann ist es jetzt körperlicher Hunger und wann ist es emotionaler Hunger. Und natürlich ist es wichtig, das ein bisschen zu unterscheiden, aber das greift auch sehr ineinander. Und da erlebe ich ganz viele KlientInnen, die sich da ganz viel Druck machen, wie ist es denn nun richtig? Na, genau. Also, hallo genau. Leistungsgesellschaft, ne, wir müssen alles optimieren, perfekt machen, ne, und dann dazu sagen, das ist dann so richtig gutes Essverhalten. So, also eigentlich kannst du für dich selber definieren, was für dich gutes, gesundes Essverhalten ist.
Das ist, ich muss gerade so schmunzeln, weil ich kenne das auch zum Beispiel, wenn man mit der Hunger-Sättigungsskala arbeitet. Mhm. Ne? Das kann für manche Klientinnen kann das total super sein, total. Für andere gar nicht. Mhm. Und ich habe das aber schon so oft auch erlebt, dass wirklich dann, und mir geht's selber auch so, deshalb, hauptsächlich deshalb schmunzel ich, weil ich das so aus eigener Erfahrung sagen kann. Ich habe es tatsächlich geschafft, teilweise dann 20 Minuten zu überlegen, ob das jetzt irgendwie eine 3,5 oder eine 4,5 ist, ja, bis ich dann bei einer 7 war. Und dann die Arschbombe in den Kühlschrank gemacht habe. Yeah. Wo ich mir dann gedacht habe, okay, eventuell ist es dann nicht das richtige Tool, weil das ist ja das, ich glaube mittlerweile nicht mehr, dass wir Glaubenssätze auflösen können. Ich glaube auch, dass wir immer wieder bestimmten Mustern folgen, die auch sehr, sehr früh geprägt wurden. Okay. Dass wenn wir sozusagen diese Muster in einem bestimmten Bereich ablegen, sage ich jetzt mal, oder neue Dinge uns da schaffen, kann es aber trotzdem sein, dass die in einem anderen Bereich plötzlich zutage kommen. Oder, na, du hast vorhin schon auch Stress angesprochen, wenn halt plötzlich die Situation stressig ist oder wenn man so das Gefühl hat, boah, jetzt hier totale Überforderung oder irgendwas zieht mir so den Boden unter den Füßen weg, dann ist es ja auch ganz, ganz schnell, dass wir wieder so in diese alten Muster reinfallen.
Voll. Und das ist auch einfach, also die Frage ist ja immer, was passiert eigentlich, wenn ich das alte Muster nicht habe? Ne? Ja. Also auch hier die Frage, was wäre eigentlich, auch da muss man mal hinschauen, was wird eigentlich passieren, wenn ich es nicht übers Essen regel? Wo würde ich jetzt stehen, wenn ich diese Essstörung in dem und der Phase nicht gehabt hätte? Ne? Also auch hier wieder, die hat manchmal eine ganz wichtige Funktion. Und auch hier hinzuschauen, gerade wenn ich eben, wie du sagst, so in so einem super Stressbereich bin, ne, da funktioniert das Gehirn dann auch einfach so. Das geht die altbekannten Wege, ne, das ist super verknüpft, das ist sicher. Und ich bin schon der Überzeugung, dass ich das verändern kann. Mhm. Ne, dazu muss ich aber jetzt nicht. Ich bin kein Freund davon, zum Beispiel von dem Konzept, gerade wenn es um Essanfälle geht oder um emotionales Essen. Das war noch vor 10 Jahren noch ein bisschen anders, da wurde es anders propagiert, sie auf jeden Fall zu vermeiden, zum Beispiel. Na, so, mach das, bevor du irgendwie zum Essen greifst. Und das ist manchmal wichtig, na, das kann manchmal kurzfristig funktionieren, also das ist eine valide Strategie, ist aber eher was Kurzfristiges. Na, also langfristig ist es tatsächlich zu gucken, okay, in welchen Situationen passiert das? Ne? Und wenn ich in einem hohen Stressbereich bin, dann geht es tatsächlich, und da nehme ich eben gerne den Körper mit ins Spiel, geht es darum, runterzufahren, sich zu beruhigen. Ne? Und da können wir mit einfachen Übungen mit dem Körper, das ist zum Beispiel die Handballen auf die Augen drücken, ne? Dadurch kommen wir in so einen parasympathischen Bereich. Es ist Klopfen, nutze ich mittlerweile super gerne, zur Selbstberuhigung, dass ich ein bisschen runterfahre und dann gucken kann, okay, was mache ich jetzt? Na, also auch hier in Selbstwirksamkeit zu kommen. Na? Mhm. Nicht bei diesen ganzen Vermeidungssachen bleiben und auch sagen, okay, das darf ich jetzt da und da nicht mehr machen. Na? Und somit üben wir natürlich auch alternative Verhaltensweisen. Na? Also ich kann nicht jemandem sagen, du darfst das und das nicht mehr machen und sag aber nicht oder erarbeite nicht gemeinsam, okay, was machen wir denn stattdessen? Ich kann ja nicht einfach irgendeine wichtige Funktion einfach wegnehmen.
Genau. Es muss ja auch eine echte Alternative sein. Also das, was vor 10 Jahren immer propagiert wurde, was man dann halt machen soll, das war ja eigentlich nur eine Ablenkung und keine Alternative.
Genau. Ja.
Ne? Und sich da dann der Funktion auch bewusst zu werden und dann zu überlegen, ne, kann vielleicht auch etwas anderes die Funktion einnehmen. Und Also meine Strategie in der Beratung ist dann oft, dass ich sage, nimm es mal dazu. Ne? Also erlaub dir das Essen, erlaub dir auch das emotionale Essen und nimm das mal dazu, was du vielleicht noch gebraucht hättest.
Ja, und auch, also schon auch hier auch ganz klar zu sagen, es wird vielleicht erstmal nichts geben, was es total ersetzt. Mhm. Ne? Also ich kann nicht schnipsen und plötzlich habe ich ein neues Wundermittel dagegen. Ne, sondern zu sagen so, hey, das muss auch wieder erarbeitet werden. Ne? Das Essen kam auch nicht einfach so. Ne? Also wenn ich mir gucke, auch dann, jetzt mein klar, oh Gott, natürlich, was ich jetzt seit 20 Jahren gemacht habe, schaffe ich doch jetzt nicht sofort abzulegen. Ne? Also da auch viel sanfter mit sich zu sprechen und viel mehr Selbstmitgefühl auch zu entwickeln. Hey, ich habe das da und da gemacht, weil ich wusste nichts anderes. Na, und das hat sich sehr etabliert und jetzt suche ich eine Alternative und die funktioniert natürlich nicht sofort. Na? Und da gibt es aber eben ganz viele Möglichkeiten, die ich haben kann. Ich kann über den Körper gehen, dass ich erstmal ein bisschen runterkomme. Dann kenne ich vielleicht ja dann schon so meine Verhaltensmuster. Ne? Ich bin vielleicht gerade im Alles- oder Nichts-Denken. Und dann, Moment, dann brauche ich irgendwie einen Satz, der mich da stärkt. Dann gibt es natürlich auch Alternativen, den Raum zu verlassen oder irgendwie. Ne? Also wirklich wie so eine Skillkette, ne? Da ganz viel an die Hand zu haben und nicht aus so einer Selbstfürsorge heraus. Also aus dem, ja. Hey, ich will mir was, und auch, also auch gerade gesagt, so was brauche ich eigentlich? Na, also wenn ich ein bisschen runtergekommen bin, kann ich auch nochmal schauen. Oder danach, ne, kann ich nochmal gucken.
Genau.
Hey, was war da eigentlich? Welches Bedürfnis ist zu kurz gekommen? Was war da für eine Emotion? Und ich tatsächlich finde ich so, das ist so eine einfache Frage, aber die ist so wichtig, so was brauche ich eigentlich gerade? Mhm. Und das ist so schwer manchmal zu beantworten.
Ja. Also. Was? Also ich sage immer die Frage, was brauche ich jetzt in diesem Moment?
Ja.
Genau, was brauche ich jetzt in diesem Moment? Bei mir ist es ganz oft Ruhe. Also ich merke zum Beispiel, wenn Umgebungen sehr laut sind, wenn sehr viele Reize auf mich zukommen, wenn viele Menschen da sind.
Ja.
Na, ich kann halt einfach auch durch meine Neurodivergenz, ich kann nicht filtern. Es geht, ich kann das immer noch nicht. Ne? Es geht nicht, sondern man muss dann halt, also oder was heißt man muss, man lernt halt dann klarzukommen irgendwie mit diesen vielen Einflüssen.
Ja.
Und ich habe zum Beispiel dann auch gemerkt, okay, ich maskiere halt einfach. Ne, ich verhalte mich so, wie das die Gesellschaft von mir erwartet, ne, dass ich mich in Anführungszeichen normal verhalte. Und habe das früher aber gar nicht gespürt, was da alles sich auch so in einem drin dann aufstaut. Und dann habe ich mich immer gewundert, warum auf einmal, ne, hier Explosion, ich wegen einer Kleinigkeit aus der Haut fahre. Und das sehe ich auch ganz oft so bei Klientinnen, aber vor allem auch, wenn mir jemand zum Beispiel schreibt, nachdem die Person einen Podcast gehört hat oder zum Beispiel ein Kommentar auf Instagram, so dieses, ich weiß gar nicht, warum ich diese Essanfälle habe. Das muss doch daran liegen, dass ich halt keine Disziplin habe, dass ich so willensschwach bin. Also ganz viele wissen gar nicht, wo das herkommt. Und
total, ja.
Ne, ich will auch gar nicht, dass du jetzt irgendwie pauschalisierst, aber was sind denn, ne, und das kann wirklich für jede Person komplett individuell, intraindividuell sein, ne, aber was sind denn so die häufigsten Auslöser, die dir begegnen, wenn Menschen Essanfälle haben?
Ja.
Also das eigentlich, also mir geht's gerade darum, so ein paar Möglichkeiten mal zur Sprache zu bringen, woran man mal denken könnte, wenn jetzt zum Beispiel jemand, wer den Podcast hört, sich denkt, ja, ich habe auch immer diese Essanfälle und ich könnte mal eine neue Perspektive einnehmen und mal nicht sagen, okay, ich bin halt so willensschwach und so, ne, sondern es könnte ja vielleicht echt ein echter Grund dahinter stecken und Spoiler Alert, tut es auch. So, jetzt, sorry, jetzt habe ich so viel geredet. Bühne frei.
Alles gut. Ich muss auch nochmal zurückspulen, weil ich das ein total schönes Beispiel finde. Also ich komme da gleich drauf zurück, aber wie du das gesagt hast, ne, so, hey, ich bin da aufgrund meiner Neurodivergenz funktioniere ich anders. Das ist so dieser Wissensanteil, der super hilfreich ist. Mhm. Na, zu wissen, hey, bei mir funktioniert das anders. Ich muss nicht so hart mit mir sein. Ich bin nicht falsch. Bei mir funktioniert das halt so und so. Mhm. Na, und daraus dann zu merken, okay, ich brauche viel mehr Ruhe. Und dann zu erarbeiten, also da nicht stehen zu bleiben, sondern dann wirklich auf Handlungsebene zu gehen. Und das passiert mir oft echt zu selten, zu gucken, wie spüre ich das? Wie spürst du, wenn du merkst, du hast zu wenig Ruhe? Merke, und das geht auch über den Körper. Deswegen bin ich da wieder beim Körper, zu merken, ich merke, ich bin angespannt. Ich merke, ich beiß vielleicht die Zähne aufeinander. Und das wirklich so ganz auf Mikroebene zu gucken, wie merke ich das an Verhalten, dass ich so früh wie möglich dagegen steuere. Ne? Also ich merke, ich werde unruhig, werde zittrig, die Finger, ich muss irgendwas bewegen oder ich muss an irgendwas rumknibbeln oder so. Und das ist so mein Wahrzeichen, Moment, ich brauche mehr Ruhe, okay, ich muss mich zurückziehen, bevor es eben eskaliert. Na? Und deine Strategie bis jetzt war, oder die von vielen, war das Masking. Na? Ja. Das hat ja auch funktioniert. Na? Es ist nur destruktiv. Also es war nicht gut. Ne? Aber das ist so den Weg, den man gehen muss. Und unbedingt eben auch nicht nur, also dieses Wissen und dieses Verstehen finde ich ultra wichtig, auch das Wissen und Verstehen, warum habe ich Essanfälle. Aber da darf ich nicht aufhören, weil Wissen allein, auch das Wissen, verändert nicht das Verhalten. Da muss ich noch mal viel mehr auf Handlungsebene gehen und am besten den Körper da mitnehmen. Na? Und bei Essanfällen ist, also klar, Pauschalisierung gibt es nicht, bei jedem irgendwie ein bisschen anders, aber es sind ganz, ganz oft nicht gefühlte Emotionen, nicht gefühlte Gefühle, und zwar schon ziemlich starke, also die sich aufbauschen. Na, also man kann ja wirklich auch mal sagen, hey, auch wenn es gerade ums Erbrechen geht, hey, es ist einfach alles zum Kotzen gerade. Na, das ist so diese Anspannung, die man dann hat. Und das summiert sich aber. Also oftmals entlädt sich das in einem Essanfall, was den Tag, die Woche über zu kurz kam, dass ich mir nicht erlaubt habe, wütend zu sein, dass ich gekränkt wurde. Dreht sich viel um Selbstwertsachen, ne? Also um Emotionen oder Bedürfnisse, die für den Selbstwert wichtig sind. Ne? Also
was sind das für Bedürfnisse?
Wo konnte ich nicht autonom reagieren? Na, wo wurde ich fremdbestimmt? Wo habe ich zu wenig Sicherheit erfahren? Na, und das sind dann Muster, wenn ich beispielsweise in der Kindheit in einer sehr unsicheren Umgebung aufgewachsen bin, durch emotionale, physische, psychische, sexualisierte Gewalt, na, dann spult sich da schon was ab. Na, dann ist das schon, na, dann ist das ein Grundbedürfnis, das sehr, sehr zu kurz gekommen ist. Also habe ich, wo habe ich mich nicht sicher gefühlt, in welcher Situation? Wo habe ich zu wenig Liebe, Zuwendung erfahren? Na, und also es sind schon immer, wenn wir wirklich von vielen Essanfällen sprechen, da muss ich was entladen. Na, da muss ich auch einfach so ein Loch stopfen. Kann man auch so ein bisschen, also ich arbeite gerne mit Bildern, ne? Also ich fühle mich total leer, weil ich habe wirklich ganz wichtige Sachen nicht erfahren. Ich habe zu wenig Fürsorge, ich habe Abwertung oder auch Selbstabwertung, das passiert ja auch, ne? Ist ja so die Krux an der Sache, ne? dass man selber das dann so ein bisschen weiterführt. Und das muss dann reguliert werden. Na? Und das gilt schon auch ein bisschen zu unterscheiden, was natürlich, glaube ich, jeder mal kennt. Ist so ein Stressessen, ne? So, oh, ich habe total, ne, aber da merkt man auch, da geht's auch um Emotionen, ne, so, oh, ich bin so gestresst und jetzt brauche ich mal kurz den Schokoriegel und ich brauche mal das und das ist so, also es geht schon auch hier, ne, wenn ich über Essanfälle spreche, geht es schon auch mit Kontrollverlust einher. Das ist jetzt nicht mal so das schnelle, okay, ich ein Riegel und dann ist gut, sondern wir haben schon eine viel größere Menge. Ja. Oder auch zu sagen, es sind viel zu viele Gefühle da, die müssen betäubt werden. Mhm.
Ja. Es ist ja alles ein Spektrum. Also das ist auch sowas. Ich weiß nicht, also zum Beispiel meine ADHS-Diagnose, die war für mich insofern wichtig, also aus mehreren Gründen war die für mich wichtig, aber ein Grund war auch, wirklich mir erlauben zu dürfen, Verständnis für mich zu haben. So dieses, ich funktioniere einfach anders. Und es bringt mir nichts, mich mit Menschen zu vergleichen, die komplett neurotypisch sind, die das gar nicht nachvollziehen können, wie herausfordernd da vielleicht die Situation für mich ist. Und da so dieses Selbstmitgefühl sich entgegenzubringen. Und für mich war wirklich so diese Diagnose, wie so eine Erlaubnis. das jetzt auch zu dürfen, wo ich dann auch wieder gemerkt habe, ah, spannend. Dachte ich auch, dass ich in dem Bereich schon ein bisschen weiter bin. Gut, wieder was gelernt. Ne? Und was ich aber auch so ganz spannend finde, ich habe dann also oft Personen, die dann zu mir sagen, ja, aber ne, ich hatte ja keine schlechte Kindheit oder so. Und da dann mal hinzugucken, dass halt Versorgung nicht unbedingt dasselbe wie Fürsorge ist. Und dass halt auch oft die Eltern ja ihre eigenen Themen bei den Kindern weiterführen. Ne? Du bist ja auch Mama, ich bin auch Mama. Aha. Aha. Ne? Ich gehe mal davon aus, du weißt, wovon ich spreche.
Ja.
Und, ne, und das dann ja auch aktiv durchbrechen zu wollen. Und wenn wir dann, oder überhaupt auch zu können, ne? Weil wenn ich so, also die Generation meiner Eltern und meiner Großeltern angucke, da geht's immer noch sehr, sehr viel auch um funktionieren müssen.
Ne? Und was für gewisse Zeiten auch einfach wichtig war. Ne?
Ja. Ja.
Also ne, Nachkriegszeiten, Kriegszeiten, ne, da können wir nicht mit den Kindern ewig über ihre Emotionen sprechen, sondern das muss funktionieren, weil ich muss da und da jetzt aufs Feld und dann kommt das Kind halt vielleicht mit oder auch nicht. Ne? Also auch hier, auch dafür Verständnis zu haben, aber auch immer zu sehen, hey, die Welt hat sich verändert. Ne? Ja. Also wir haben jetzt mit ganz anderen Sachen zu strugglen als damals. Oder es ist einfach anders.
Genau.
Ne? Es sind andere Herausforderungen auch.
Und dann aber auch zu sagen, ne, es muss nicht immer diese eine riesengroße, ganz schlimme Sache passiert sein, sondern dass es wirklich auch diese vielen Kleinigkeiten sind, ne, und auch, dass das passiert sein kann, ne, dass beispielsweise immer wieder an der Autonomie geknabbert wurde, am Selbstwert geknabbert wurde durch diese Kleinigkeiten, obwohl man eigentlich eine schöne Kindheit hatte. Ne?
Das finde ich.
Und dann halt auch zu sagen, nee, ich muss mich jetzt mit niemandem vergleichen.
Total, das finde ich total wichtig, weil oftmals, es gibt natürlich Schlüsselmomente auch in der Therapie und in der Beratung, zu merken, oh, und dann ist wie so ein Knoten.
Ja.
Aber es ist nicht so, dass damit dann alles fein ist und dass es immer diese eine Sache ist, ne? Sondern wie du schon sagst, es sind, ne, also auch gerade psychische Erkrankungen sind immer multifaktoriell. Ne? Also auch eine Essstörung hat unfassbar viele, zum einen Ursachen, dann aber auch immer wieder Auslöser, immer wieder Sachen, die reinspielen. Und es gibt nicht das eine. Und so wird es ja oft ein bisschen propagiert oder auch ja so ein bisschen so ein Bild gezeichnet. Oh, das war die Ursache. Und dann erkennen wir das und dann lösen wir das und dann ist alles gut. Das ist wie so eine Vorher-Nachher.
Ja, ja.
Ne? Habe ich tatsächlich in 10 Jahren eigentlich noch nie so erlebt, dass das so funktioniert.
Nee.
Es ist harte Arbeit manchmal. Ne? Es gibt immer wieder diese Schlüsselmomente, ne, wo man dann merkt, ah, ist wie so, ne, so eine Verankerung im Kopf, so, ah, das ist das. Also, ne, da merke ich wieder, oh, da bahnen sich neue Denkmuster, weil das war doch so, aber es ist nicht dieses, und so wird das oft gezeigt, ne, es muss dieses eine Ding sein, und wenn das gelöst ist, dann
verändert sich alles.
Ja,
das ist ja das Nächste, ne? Die eine Sache ist es ja, kognitiv zu verstehen. Ne, was vielleicht die Zusammenhänge und die Hintergründe sind. Und dann tendieren wir ja auch sehr dazu, wieder in so einen Aktionismus verfallen zu wollen, weil ne, jetzt haben wir es ja verstanden, jetzt muss ich jetzt sofort was ändern.
Sofort alles ändern, na klar. Und das am besten perfektionisieren. Ne, das muss ganz perfekt jetzt laufen. Und die Ansprüche an mich sind jetzt ganz da oben. Und ja, und das ist, es wird aber auch oft so gezeigt, ne, dieses Vorher, Nachher und vor meiner Essstörung, nach meiner Essstörung oder auch egal bei welchem Verhalten. Und es zeigt so wenig oder so wenig wirklicher Struggle wird gezeigt oder kriegen wir auch mit oder es, ne. Und tatsächlich finde ich es ich finde es schon ganz wichtig, dass man immer mal wieder sich einordnet und guckt, hey, was ist in meinem Leben richtig gut gelaufen? Welche Ressourcen habe ich echt mitbekommen? Ne? Und so ein bisschen, so wie so ein Zoom, so ein bisschen rauszoomt, ne? Aber dann auch immer wieder, ne, um es einzuordnen.
Ja.
Na, aber auch immer wieder zu sagen, der Vergleich mit anderen so auf Mikroebene, der bringt überhaupt nichts. Na, ich bin dankbar, in einem sicheren Land zu leben. Ich bin von wenigen Diskriminierungsformen betroffen. Dafür kann ich alles dankbar sein und ich kann trotzdem total strugglen mit mir und meinem Leben und aus den und den Gründen, wo vielleicht jemand anderes damit klarkommen würde. Aber ich bin halt ich und wir sind auch alle, ne, also mit unterschiedlichen Eigenschaften ausgestattet. Und auf dieser Mikroebene bringt so ein Vergleich einfach überhaupt nichts. Ne? Ja. Also es ist eigentlich, beziehungsweise da gehen wir immer, oder wenn KlientInnen das machen, gehen sie immer einen Kopf kürzer da wieder raus. Und ich mache sagen so, auch immer wieder die Frage, hilft mir das jetzt gerade?
Ja, oh ja, ist meine Lieblingsfrage. Ist meine Lieblingsfrage. Ist es gerade hilfreich?
Ist es gerade hilfreich?
Ja, und meistens sage ich das dann, nachdem ich dann irgendwie so einen Satz loslasse, wie, wir müssen doch im Hier und Jetzt therapieren und nicht in irgendeiner Utopie.
Ja,
ja, genau. Ja. Na, ist es jetzt total wichtig? Was brauche ich in diesem Moment? Was, na, ist das jetzt hilfreich? Und was würdest du denn beispielsweise jemandem raten, ne, nach so einem Aha-Moment, nach so einem Schlüsselmoment, und das dann verstanden zu haben und dann einfach zu merken, okay, die Wochen gehen ins Land und es verändert sich aber nichts. Wie kann man das aushalten? Muss man das aushalten? Wie kann man damit umgehen? Es gibt wahrscheinlich kein Patentrezept.
Nee, aber da finde ich tatsächlich ganz wichtig, also zuerst darf man es erstmal sacken lassen. Manche Sachen darf man betrauern, ne? Dass Dinge sind so, wie sie sind, die darf ich erstmal betrauern. Das ist ein Prozess. Ne? Also immer sagen, es ist ein Prozess. Ich darf wütend sein, ich darf traurig sein, es darf erstmal alles sein. Ne? Ich darf es auch sacken lassen. Aber ich habe auch schon Anspruch an meine Beratung, dass wir in Veränderungen gehen. Ne? Und da kommt eben die Handlungsebene. So, okay, was machen wir wirklich? Was können wir uns daraus ziehen? Was soll anders werden? Was möchtest du anders machen? Wo ist der Leidensdruck am größten? Und dann wirklich so auf ganz, ganz kleinschrittiger Ebene zu arbeiten. Und das bedeutet, und wirklich die Schritte auch zu definieren. Ne? Weil wir haben dann Vorstellungen, jetzt verhalte ich mich total anders und mache das und das. Und der erste Schritt ist erstmal zu verstehen, wenn ich zum Beispiel wieder in alte Muster rutsche. Das zu merken. Oh krass, okay, wie merke ich das? Ne, wie vorher so, okay, wie merke ich vielleicht körperlich? Was kommt so für ein Gedanke im Kopf? Sind oft die gleichen Gedanken. Ne, ist immer so ein Satz, der manchmal so im Kopf ist. Das erstmal alles wahrzunehmen, so ein Frühwarnsystem zu entwickeln. Das ist so der Schritt, bei was ich nicht greifen kann, so ein bisschen, kann ich auch nicht so richtig verändern. Daran kann ich nicht so richtig arbeiten. Ja. Auch zum Beispiel so, also erlebe ich ganz oft, wie unfassbar hart und negativ KlientInnen mit sich selber sprechen. Na, daran kann ich arbeiten. Na, zu sagen, oh, wenn ich mir sowas sage, Moment, wie würde ich denn jetzt gerade mit meiner besten Freundin sprechen? Würde ich der sowas auch sagen? Also warum sage ich es mir? Also schon da auch so in kleine Veränderungen zu kommen. Und die dürfen dann sich auch schon steigern. Na, also auch hier, auch das aufzuschreiben. Ich bin ja ein großer Freund davon, alles aufzuschreiben. Na, also auch wirklich zu spüren, viele merken gar nicht, oder auch wenn Klientinnen kommen und mir erzählen so, was ist in den letzten 2 Wochen passiert und sagen, ach nee, eigentlich nicht. Und dann erzählen die mir und ich denke, wow, da ist ja voll viel passiert und voll viel Gutes. Ach ja, stimmt. Na, also auch das zu üben, wirklich auch zu spüren, okay, wo komme ich in Selbstwirksamkeit? Ich finde Selbstwirksamkeit total wichtig. Eben auch gerade, was wir vorher hatten, ich bin nicht abhängig von meiner Therapeutin. Ne? Ich schaffe das auch alleine. Auch was Selbstwertsteigerndes, ne? Zu sagen so, hey krass, das habe ich echt, habe ich alles hingekriegt. Ne? Ich hatte halt diesen Anspruch, der völlig irrational ist, ne? Und merke gar nicht, was habe ich alles eigentlich geschafft. Und das kann man auch üben. Das lässt sich auch mit verschiedensten Schreibübungen, Reflexionen, was weiß ich, auch lernen. Ne? Das ist auch wie so ein Lernprozess.
Ja, sich für Kleinigkeiten auch zu loben. Ja. Finde ich auch total wichtig. Na, also wirklich da das anzuerkennen, dass es nicht diese super großen Dinge sein müssen, sondern auch diese Kleinigkeiten. Ne? Wenn ich die alle aufsummiere, dann bin ich vielleicht weitergekommen, als wenn ich mit sehr viel Anstrengung einen großen Schritt gemacht habe und mich dann erstmal 3 Wochen ausruhen muss von diesem großen Schritt. Und ich finde, also immer so dieses, dieser Zeitpunkt oder dieser Zeitraum, wo man diesen Aha-Effekt hatte, bevor das Verhalten sich ändert. Das ist eigentlich, finde ich, für mich immer so der Schlimmste, weil da hat man so das Gefühl, dass man dann super reflektiert so bei vollem Bewusstsein offenen Auges ins Messer läuft. Und es tut so besonders weh, ja, finde ich immer. Und auch das anzuerkennen und sich zu sagen, ja, gerade ist es schwer. Ne?
Ja.
Und gerade, ich sehe das gerade auch bei Personen, die so die Ersten in der Familie sind, ne, die so aus diesem Kreislauf ausbrechen wollen und die halt sagen, ich mache jetzt Therapie, ne? Und die einfach für sich und vielleicht dann auch für ihre Kinder was ändern wollen, da ist es dann immer noch besonders hart, ne? Wenn man dann auch vielleicht von den Familienmitgliedern da nicht so die Unterstützung bekommt, sehe ich leider auch viel. Und da sich dann auch so sagen, jawohl, das ist richtig, richtig schwierig. Und ich mache jetzt einen kleinen Schritt in meinem Tempo. Und wenn ich ganz viele kleine Schritte mache, dann verändere ich auch was. Und es muss nicht immer so dieser eine riesengroße Schritt sein.
Total.
Ne? Total
also
wichtig.
Auch was ist da alles Transgenerationales dabei? Also wenn ich schaffe, da nicht alles weiterzugeben, da habe ich schon echt richtig, richtig viel erreicht. Und auch da hilft immer mal wieder so ein Zoom rauszunehmen, ne, zu gucken, oh krass, das und das schaffe ich doch anders und sich auf die Dinge fokussieren, die ich schon richtig gut mache.
Ja.
Ne, was nicht heißt, dass ich nichts verändern darf. Ne, und ich finde auch immer, ne, also ich arbeite mit vielen auch Betroffenen zusammen, die wirklich schon sehr, sehr lange auch gestörtes Essverhalten zeigen. Ne, und natürlich muss man da sagen, je länger, desto schwieriger ist es, ist ganz klar, weil es natürlich viel chronifizierter ist. Aber auch hier darf ich natürlich den Anspruch haben, dass ich, wenn wir es jetzt ne, aufs Essverhalten beziehen, dass ich ein entspanntes Essverhalten habe, dass ich da heilen kann, dass ich da gesund werden darf. Also es ist keine unheilbare, eine Essstörung ist keine unheilbare Erkrankung. Also ich darf dieses Ziel und diesen Anspruch haben. Na, ich muss nicht sagen, ach, ist schon besser geworden, weil, oder besser wird's nicht, statt irgendwie jeden Tag fünfmal erbreche ich nur, oder habe ich nur noch jede Woche einmal einen Essanfall. Na, also das ist für eine gewisse Zeit, das ist ja eine mega Entwicklung. Na, aber ich muss da nicht stehen bleiben. Ich darf schon den Anspruch haben, hey, ich habe ein Recht darauf, glücklich und zufrieden und ich habe einen Anspruch darauf, dass es mir gut geht. Das finde ich schon wichtig. Aber das passiert nicht von heute auf morgen.
Mhm.
Na, und auch gut gehen ist immer, okay, wo, wie definiere ich das? Na,
ja.
Also da ist ja auch nicht immer alles. Nur gute Gefühle gibt's halt auch nicht. Na?
Nee, ich mag das eh nicht so mit den guten und schlechten Gefühlen.
Ja.
Weil irgendwie gerade die wir so als schlecht betiteln, sind oft die uns sehr wichtige Dinge anzeigen. Also ich spreche da immer lieber so von angenehm und unangenehm.
Ja, genau.
Und ich habe mir gerade überlegt, und das ist eigentlich so die letzte Frage, die ich dir gerne stellen möchte, weil ich glaube, die bringt auch alles so ein bisschen zusammen. Welche Rolle spielt denn Selbstakzeptanz in diesem ganzen Prozess?
Eine ganz, ganz große Rolle. Ich bin ja eh ein Freund des Konzepts der radikalen Akzeptanz. Auch im Hier und Jetzt. Ich akzeptiere so, wie es ist. Ist es jetzt so? Das heißt nicht, dass es morgen, übermorgen, überübermorgen so ist. Ich kann nicht in die Zukunft gucken. Ne? Aber jetzt ist es so. Und bei mir ist es jetzt so. Und ich vergleiche mich nicht mit rechts, mit links. Ich finde das eine unfassbare Stärke, das zu können. Ne? Mhm. Also Stärke im Sinne von, das ist so hilfreich, ne? Zu sagen, hey, ich akzeptiere mich so, wie ich bin. Ne? Ich bin nicht XY. Na, was nicht heißt, dass ich sage, ich will das für die Zukunft so und so haben. Na, ich darf das natürlich verändern wollen, gerade eben, wenn wir von destruktiven Verhaltensweisen sprechen, die mir nicht gut tun. Na, aber jetzt im Moment, auch zum Beispiel bei Essanfällen, jetzt im Moment geht es nicht anders, da schaffe ich es nicht anders.
Ja.
Na, finde ich ganz, ganz, ganz arg wichtig und auch das sind Dinge, die ja dem einen schon so ein bisschen in die Wiege gelegt wurden, ne, je nachdem, wie wir aufgewachsen sind und andere das einfach nicht haben und das aber schon auch erlernt und geübt werden kann.
Ja, das ist ja so ein häufiger Kritikpunkt, dass Selbstakzeptanz das Gleiche wäre wie dann, also wie Selbstaufgabe.
Oh Gott, ja.
Ja.
Hallo, Leistungsgesellschaft, ne?
Ja, genau.
Ja, auch. Und dann ist, und das hilft, finde ich, schon dann zu verstehen, so, hey, in welchen, da sind wir wieder so ein bisschen bei Wissen, Verständnis, so, hey, in welchen Zeiten sind wir denn groß geworden? Ne, wir sind im Kapitalismus, Leistungsgesellschaft, ne, wir haben patriarchale Strukturen, wir haben das und das und was sind da dann doch für Glaubenssätze, auch wenn ich vielleicht denke, ach, berührt mich nicht so. Natürlich, bin in der Gesellschaft aufgewachsen, ne? Und gerade dieses, oh, ich muss antreiben, um was zu erreichen. So dieses, nee.
Selbstakzeptanz heißt ja nicht, dass man nichts mehr verändern darf, sondern dass man jetzt im Moment den Moment, genau. Also im Moment den Moment oder die genau. Situation so annimmt, wie sie ist. Genau. Weil man ja da auch, finde ich, immer in eine Lage kommt, viel mehr Möglichkeiten auch sehen zu können. Wenn ich immer so in diesem Mangel bin, immer so in dieser Angst drin bin, ne? Und dann, ich finde, Angst setzt uns immer so Scheuklappen auf, dass wir so einen Tunnelblick kriegen und dann ganz oft auch irgendwie so das Gefühl haben, es gibt nur diese eine Lösung und wenn ich das jetzt nicht perfekt mache, dann komme ich hier nicht raus. Und zu sagen, okay, so ist die Situation jetzt. Ich muss die nicht gut finden, aber ich kann annehmen, dass sie so ist.
Genau.
Und jetzt schaue ich mich mal um. Was passiert denn eigentlich gerade? Ja. Und ich finde, das wird einfach ganz, ganz oft total falsch verstanden.
Total, da gibt's ja auch so bescheuerte Sprüche wie, ich bin ganz schlecht in Zitaten, ich sag die immer falsch, aber irgendwas, dieser Diamant wird auch nur unter Druck irgendwie formt oder so ein Scheiß, ne? Also, wo ich mir auch denke, ne? Also, es passieren, ich habe es tatsächlich selten erlebt, dass wirklich langfristig gute, also im Sinne von gesunde Entwicklungen unter Druck und Angst und alles passiert, ne? Also wie du schon sagst, ich finde, jede Emotion ist super. Aus Wut kann total viel tolle Sachen entstehen, ne? Auch, ne? Also das ist alles so, da passiert schon was, aber und das haben wir ja schon lange auch im Gesundheitssystem, hatten wir ja eine lange Periode, dass mit Angst vor Krankheiten gewarnt wurde. Also eigentlich war da das Mittel, Menschen zum Verhaltensänderungen zu bewegen, eben gerade Angst zu schüren, die unter Druck zu setzen, zu bestrafen. Ne? Mhm. Und eigentlich wissen wir, dass das nicht funktioniert. Ne? Mhm. Es ist halt schon kurzfristig einfacher. Ne? Ja. Also klar, aber langfristig ist es keine, entwickeln sich dadurch keine gesunden, im allumfassenden Begriff gesunden Verhaltensweisen. Vor allem nicht langfristig. Ja.
Könnte man damit aufhören, oder? So
Beschämung. Ja, schon, ne? Also,
Beschämung, ja, Angst, Panikmache.
Genau, auch Moralisierung und das. Ja. Und also brauchen wir eigentlich.
Brauchen wir nicht, okay. Ne? Also hier der Appell an die Welt von uns beiden. Brauchen wir nicht.
Ja.
Letzte Frage.
Ja.
Was bedeutet Körperrespekt für dich?
Körperrespekt ist für mich tatsächlich erstmal eine Haltung. Na, also auch wirklich eine Haltung dem Körper gegenüber. Einmal finde ich es einfach irre krass, was der Körper alles kann. Mhm. Na, also auch wirklich, ich bin da auch ein bisschen nerdy, aber ich finde so, wie das Gehirn funktioniert, wie Stoffwechsel funktioniert, wie sich das alles gegenseitig reguliert, finde es total, ich könnte mich, also finde ich so super spannend. Die Haut schafft es, sich selber zu heilen. Einfach dieses wirklich mal anzuerkennen, wie irre krass das eigentlich ist, mein Körper. Mhm. Und ich habe nur diesen einen Körper. Und natürlich kann der auch nicht funktionieren. Der kann auch krank sein. Und der hat aber trotzdem immer einen respektvollen Umgang verdient. Egal wie er aussieht, egal wie er funktioniert. Weil was wäre ich denn ohne meinen Körper? Und was ist denn die Alternative zu Körperrespekt? Also für mich gibt's da tatsächlich gar keine Alternative, sondern das ist so ein Grundding, sich und seinen Körper respektvoll zu behandeln. Und wie abstrus, ich finde es schon, also wie verrückt ist es, diesen Körper, der so viel kann und so anpassungsfähig auch ist, leider muss man manchmal ja auch sagen, in eine Form pressen zu wollen, die sich in 3 Jahren wieder verändert hat. Also ne, wirklich, wie grotesk ist, weil wir sind so gewohnt, Körper ja nach dem Aussehen zu bewerten und das erstmal anzuschauen. Und ich finde tatsächlich, es ist so eine Haltungssache, zu sagen, so ein Körper hat immer Respekt verdient. Das ist gar nicht verhandelbar und das ist bedingungslos. Ne? Also auch ein Körper, der nicht funktioniert hat, einen respektvollen, bedingungslos guten Umgang verdient. Ja.
Ich habe die Frage jetzt schon so oft gestellt und ich bin jedes Mal von der Antwort, ich liebe diese Frage. Das ist einfach immer so schön, was da an Antworten kommt. Ich habe gerade überlegt, ich glaube, wir müssten mal diese ganzen Antworten in einer Podcast-Episode zusammenstellen, weil das, also ich finde das so wertvoll. Also vielen, vielen Dank.
Sehr gerne. Und gerade in einer Welt, die einem immer was anderes suggeriert, braucht man auch Wiederholungen. Ne? Also auch wenn man, ne, das muss man sich immer wieder selber immer wieder selber sagen.
Sozusagen. Ja, also steht auf der To-Do-Liste. Wird gemacht. Es war ein richtig tolles Gespräch. Ja, vielen, vielen Dank. Wo kann man dich denn jetzt noch finden? Was bietest du denn an, wenn man jetzt noch mehr über dich, über deine Arbeitsweise erfahren will? Wie kann ich in Kontakt treten?
Ja, gerne. Also was ich anbiete, ich mache hauptsächlich, neben anderen Projekten noch, aber hauptsächlich Einzelberatungen, sowohl in Stuttgart, im schönen Stuttgart, als auch online. Im Bereich Essstörungen, gestörtes Essverhalten, einfach auch wenn ein Leidensdruck da ist. Ne? Man braucht es nicht. Auch hier, wie krank darf ich wirklich sein, um mir Hilfe zu holen? Ne? Ist ein Leidensdruck da, dann ist das Grund genug. Genau, gerne über die Homepage www.theresa-billig.de, über Mail, ich glaube mail@theresa-billig.de oder auch über Instagram. Da bin ich mal mehr, mal weniger aktiv mit sporadischen Pausen, die ich immer wieder einlege, auch um mir zu gucken, so okay, aus Selbstfürsorge auch. Genau, aber da gerne auch kontaktieren.
Super, genau, wir verlinken das natürlich alles in den Shownotes. Dann vielen, vielen Dank, dass du hier warst.
Sehr, sehr gerne.
Wir müssen jetzt noch ausmachen, wann wir das nächste Mal Pizza essen gehen.
Genau, das machen wir jetzt noch. Danke dir.
Danke dir. Und das war's für heute. Ich hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Wenn du Lust hast, in Kontakt zu bleiben, abonniere meinen Podcast und meine Newsletter. Da bekommst du immer alle wichtigen Infos und verpasst garantiert nichts. Für alle, die nochmal tiefer einsteigen wollen, kann ich mein Buch Gesundheit kennt kein Gewicht empfehlen. Und für die, die sagen, ich brauche 1:1 Unterstützung auf diesem Weg, frag mich sehr gerne an fürs Mentoring. Schau einfach in die Shownotes oder auf meiner Homepage www.antonipost.de vorbei. Dort findest du alle wichtigen Links und Infos. Falls du denkst, dass es da draußen jemanden gibt, wem der Podcast auch gefallen könnte, dann freue ich mich, wenn du der Person davon erzählst oder ihr gleich den Link zum Podcast weiterleitest. Und ganz besonders würde ich mich auch freuen, wenn du den Ist doch was du willst Podcast bewertest, beispielsweise bei Spotify oder Apple Podcasts oder wo immer auch du ihn anhörst, denn damit hilfst du anderen Menschen dabei, den Podcast zu finden und Diäten hinter sich zu lassen. In diesem Sinne, ist doch, was du willst, und alles Liebe, deine Antonie.